Heute möchte ich mich einer Frage annehmen, die mich aus verschiedenen Gemeindekontexten erreicht hat und das auch mehrfach. Es geht konkret um die Frage, ob die Frauen in der Gemeinde eine Leitungsfunktion haben können, haben dürfen. Im Laufe des 19. und des 20. Jahrhunderts haben die meisten evangelischen oder anglikanischen oder altkatholischen Kirchen, aber auch viele christliche Gemeindeverbände die Zulassung von Frauen in die Leitungsämter eingeführt. Die Frage aber spaltet nach wie vor auch selbst die so gepriesene Einheit der Ökumene. Da sind sie nicht alle da einig und es gibt da Abweichungen zu dieser Frage. Diese Frage aber beschäftigt nicht nur die Großkirchen, sondern es ist auch eine Frage, die in den Freikirchen ganz stark diskutiert wird. Und da geht es nicht immer um die Gleichberechtigung oder die Frage der Emanzipation, sondern es ist vielmehr auch praktisch. Es geht um viele praktische Gründe, warum diese Frage immer wieder diskutiert wird. Zum Beispiel gibt es kleine Gemeinden, in denen es nicht genügend Männer gibt, die die Verantwortung übernehmen könnten. Gerade zur Zeit des Krieges war es so, dass da einfach nicht genug Männer es gab. Aber auch selbst wenn es einige Männer gibt, dann sind nicht alle tauglich oder können nicht alle, vielleicht aus gesundheitlichen Gründen, ja, vielleicht sogar aus Zeitgründen. Und so entsteht auch die Frage, dürfen, können da die Frauen die Verantwortung übernehmen und in der Leitung? Aber auch im Kontext der Hauskreise wird immer diskutiert und gefragt, inwieweit dürfen Frauen dann die Hauskreise leiten, sie führen und da die Verantwortung übernehmen? Bei dieser Frage, die wirklich durch die Konfessionen und durch die Dominationen hindurchgeht und auch für Spaltung sorgt, geht es hier nicht um den kulturellen Aspekt, hier geht es auch nicht um den soziologischen Aspekt, sondern wir wollen diese Frage aus biblisch-theologischer Perspektive betrachten, beantworten. Und ich hoffe, dass all die auf diesem Kanal des Kreuzlichtseminars sich diese Frage anschauen und die Antwort ersuchen. Sie wissen, dass das die Grundlage dafür ist. Es ist die Schrift und was die Bibel dazu sagt. Also ist die Frage, was sagt die Bibel dazu? Was ist die Lehre der Schrift? Es gibt eine Stelle im Römerbrief, in Römer Kapitel 16, Vers 1, in der Paulus eine sogenannte Schwester Phöbe, nicht Böbe, Schwester Phöbe, mit dem gleichen Begriff Dienerin bzw. Diakonin anspricht, mit dem gleichen Begriff, in der auch im 1. Timotheus Kapitel 3, Vers 8 auftaucht, in der Auflistung von den Ältesten und Diakonen, wie die Diakone sein sollen. Also dass Paulus sowohl für diese Diakone wie auch für die Schwester Phöbe diesen gleichen Begriff benutzt. Und die Frage ist, also können dann Frauen Diakoninnen doch sein? Haben sie belegt das eben diese Stelle? Ich möchte diese Frage oder diese grundsätzliche Thematik kurz und knapp hier beantworten, wobei dieses kurz und knapp heute wahrscheinlich etwas länger sein wird und das ist einfach diesem komplexen Thema geschuldet. Und trotzdem will ich das kompakt halten und euch schon mal eine Stoßrichtung geben. Ich werde nach wie vor unten in der Beschreibung werde ich euch dann die Seminare und Predigten und Exkurse euch da verlinken, in denen ihr dann die einzelnen Aussagen, die ich nur kurz ansprechen werde, vertiefen oder nachhören könnt. Zuerst mal beginnen wir bei der Schöpfung. Das erste Buch Mose Kapitel 1 und 3, der Schöpfungsbericht, macht wirklich deutlich, dass die Verantwortung beim Mann liegt. Und somit Gott dem Mann diese Aufgabe gegeben hat. Die Frau sollte sich diese Aufgabenverteilung oder diese Rollenverteilung, sie sollte sich unter den Willen Gottes stellen und den Willen Gottes annehmen. Dass diese Rollenverteilung und diese Aufgabe dann eben bei der eine große Angriffsfläche für Versuchung gegeben hat, das wird deutlich in dem Sündenfall und den Folgen, die dann kommen. Seither ist die Rollenverteilung von Mann und Frau und der Aufgabenbereich eigentlich klar von der Schrift definiert. Aber die Folgen des Sündenfalls und der Rebellion, die zeigen sich eben seitdem durch die Schrift hindurch. Man kann das durch die ganzen Familiendramen in der Ur- und Vätergeschichte in den ersten Büchern Mose, kann man das nachlesen, welche Folgen die Rebellion gegen diesen Willen Gottes anzufolge hatte. Heilsgeschichtlich haben wir eine Heilslinie, beginnend eben beim ersten Buch Mose, beginnend beim Schöpfungsbericht und beginnend bei dieser Rebellion und bei diesem Fall. Und wir haben eine Heilslinie, dass ein Messias kommen wird, ein Erlöser kommen wird, ein Nachkomme kommen wird, der wahre Adam, der wahre König, der wahre Priester. Und dass er zwar aus der Nachkommenschaft der Frau sein wird, aber er selbst eben männlich sein wird. Also da wird die Verheißung der Nachkommenschaft an ein männliches Kind geknüpft, an einen männlichen Samen, der kommen wird und die Menschheit von ihrer Rebellion und von der Sünde befreien wird. Er wird den vollkommenen Sieg bringen. Er wird die vollkommene Herrschaft antreten. Er wird in einer vollkommenen Autorität und einer vollkommenen Macht sein Volk leiten, sein Volk führen, sein Volk lehren. Und in diesem Zusammenhang ist immer die Rede von einem männlichen. Es wird ein männlicher Nachkomme sein, der wahre, der bessere Adam, der wahre, bessere Nachkomme sein wird. An keiner Stelle der Schrift ist die Rede, dass der Erlöser und der eben die Autorität, die Vollmacht und die Leitung des Volkes haben wird, dass es jemand Weibliches sein wird. Es ist nie die Rede von einer Erlöserin, von einer Retterin, einer Königin, einer Priesterin. Das ist das Zeugnis der Schrift, ist absolut klar. Es ist immer die Rede von einem Mann, von einem männlichen Nachkommen. Dabei, ganz wichtig, geht es hier nicht um die Fähigkeit und Wert von Frau und Mann. Das ist nicht die Argumentationsebene, sondern hier geht es um eine Vorschattung und ein Vorbild auf den wahren Leiter, auf den wahren Lehrer, auf den wahren, der das Haupt über alles sein wird. Da geht es um die Vorschattung, es geht um das Bild des einen wahren, der kommen wird. Dieses Bild das einen Wahren, der da kommen wird, des männlichen Nachkommens, wird in dem alten Bund, wird in dem ersten Bund verankert und veranschaulicht. So diente der alte Bund, der erste Bund ebenfalls als Schatten und Bild, nicht nur die Schöpfung, sondern auch der erste Bund dient als Schatten und als Bild des Zukünftigen. Das ist Hebräerbrief, Kapitel 8, Kapitel 9, Kapitel 10, haben wir eine herrliche Illustration dafür. Und dann dient somit auch das levitische Priestertum, das unter dem ersten Bund verankert ist, gilt und ist geknüpft an eine männliche Nachkommenschaft. Es geht um die männliche Nachkommenschaft Aaron bzw. Levis. Also da wird auch ausdrücklich gesagt, dass es immer alles Männliche sein soll. Da verankert Gott im Gesetz und sagt, dass alle Männliche soll Gott nahen, dass alle Männliche soll eben diese Verantwortung der Leitung übernehmen und ihnen dienen. Und wiederum hier geht es nicht im Wert, es geht nicht um die Fähigkeit, es geht auch nicht um die Begabung. Das kann alles auch unter den Frauen sein, sondern hier geht es um die Verantwortung und um die Leitung, die Gott gibt. Und das gibt er den Männlichen. Warum wird das auch im alten Bund schon so verankert? Auch da geht es um eine Vorschattung und ein Bild auf des wahren hohen Priesters. Und er wird ein Männlicher sein. Es wird ein Nachkomme sein, der Nachkomme der Frau. Und es wird ein männliches Kind sein. Und dieser eine wird der Sohn Gottes heißen. Und allein das, ich denke, da seid ihr alle mit mir und ich denke, dass keiner von euch zweifelt, dass Jesus Christus männlich ist und dass der wahre Priester, der wahre Erlöser, das wahre Haupt eben männlich ist. Und darum geht es. Er hat die Leitung, er hat die Verantwortung, er ist der Wahre und er ist männlich. Und da so dient die Schöpfung, so dient auch der alte Bund, der erste Bund, diesem Zweck, die Jesus Christus vorzuschatten und ihn dann vorzubereiten. Nun können wir ja sagen, dass der alte Bund ja in Jesus Christus nicht nur erfüllt worden ist, sondern dass wir unter dem neuen Bund stehen, dass wir dem alten Bund abgestorben sind und unter dem neuen Bund dienen. Und unter dem neuen Bund heißt es ja, da ist weder Mann noch Frau, sondern eine neue Schöpfung. Das ist das Zeugnis des Apostel Paulus, mehrfach in der Schrift. Also könnte man doch sagen, hat gewackelt, Entschuldigung, könnten wir doch mehrfach, dann können wir sagen, also gilt das uns ja alles gar nicht. Unter dem neuen Bund haben wir diese Rollen von Verteilung in etwa nicht. Bezüglich unserer geistlichen Stellung als Kinder Gottes, bezüglich unserer Rettung, bezüglich der Gnade und unseren geistlichen Standes, absolut richtig. Es ist wahr und es ist richtig, da ist weder Mann noch Frau. Jeder hat Zugang zu der Gnade, jeder hat Zugang zu dem Heil, jeder hat Anteil an der Erlösung in Jesus Christus. Und da gibt es keinen Unterschied. Nicht nur bei Mann und Frau, bei Arm und Reich, Groß und Klein, spielt keine Rolle, Jude und Grieche, da macht Gott keinen Unterschied. Bezüglich der Schöpfungsordnung und des Bildes auf Christus und der Gemeinde besteht der Unterschied. Nur als Beispiel, wenn mein Kind, mein Sohn und meine Tochter zum Glauben kommen, sind wir Brüder im Herrn, wir sind Geschwister und trotzdem in der Schöpfungsordnung bin ich Papa und sie sind meine Kinder und ich habe nach wie vor für sie die Verantwortung. Sie können jetzt nicht mit 13 und kommen und sagen, Papa, ich habe mich bekehrt, du hast mir nichts mehr zu sagen, wir sind Geschwister, du hast nicht mehr die Verantwortung für mich. Ich habe in der Schöpfung von Gott verankert, ich bin ein Elternteil und ich habe die Verantwortung mitnehmen. Also die geistliche Ordnung hebt die Schöpfungsordnung nicht auf. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, dass nach wie vor die Bedeutung auch des Neuen Bundes und in dem Neuen Bund nach wie vor Mann und Frau eine Vorschattung, ein Bild auf Christus und die Gemeinde ist. Und von daher gibt es nach wie vor diese Vorschattung, diese vorschattende Funktion, die wir hier haben im Neuen Bund. Das Zeugnis des Neuen Testament und des Neuen Bundes ist eigentlich wirklich sehr klar. Der Mann widerspiegelt Christus und somit auch die Rolle der Verantwortung in der Leitung, die Rolle der Verantwortung in der Lehre und das widerspiegelt, aber genauso widerspiegelt auch die Frau die Rolle der Gemeinde und als die Braut, als die Frau von dem Haupt. Und das ist auch da, ich denke, das ist absolut klar. Von daher ist die Rollenverteilung da immer noch klar. Der Mann widerspiegelt Christus in der Verantwortung als das Haupt und die Frau widerspiegelt die Gemeinde als die ihm Dienende. So, das ändert sich in dem Neuen Bund nicht. Und so wie es in der Schöpfung eine Vorschattung war, wie es unter dem ersten Bund eine Vorschattung war, so ist es auch eben unter dem Neuen Bund eine Vorschattung. Ein paar praktische Anwendungen aus dieser biblischen Wahrheit, aus diesem kurzen Einblick in die Bibel zu diesem Thema. Erstens folgendes. Das Neue Testament lehrt, dass die Leitung der Gemeinde Männern anvertraut ist. Das ist das Zeugnis des Neuen Testaments eindeutig. Leiten bedeutet, jetzt ist sehr wichtig, Verantwortung übernehmen. Das bedeutet nicht herrschen oder bestimmen oder Fähigkeit und all diese Dinge. Leiten bedeutet in erster Linie eine Verantwortung übernehmen. So wie Adam eine Verantwortung hatte gegenüber der Eva, sie aber nicht wahrnahm und da versagte, so wie Saul eine Verantwortung als König gegenüber dem Volk hatte, da fehlte und die Verantwortung nicht übernommen hatte und die Konsequenzen nicht auf sich nahm. Aber so soll es eben nicht sein. Die Verantwortung, es geht um Vorstehen, es geht um Anleiten, es geht um Verantwortung anzunehmen und die Konsequenzen tragen, die mit dieser Verantwortung mit sich bringen. Und die Konsequenzen nicht nur für sich selber, sondern die Konsequenzen in dem Fall für die Gemeinde beziehungsweise für seine eigene Frau. Das ist die Verantwortung, die Gott dem Mann gibt. In dieser Weise widerspiegelt er Christus und eben sein Volk. Jesus Christus übernimmt die Verantwortung, und zwar für alle Verantwortung, für alles Fehlen, für alle Fehltritte, für alle Sünde, übernimmt er die Verantwortung und nimmt auf sich. Was für ein herrliches Evangelium. In dieser Weise sollte der Mann eben auch die Verantwortung für die Frau und auch für die Gemeinde übernehmen. Zweitens, Leiten geschieht durch das Wort und darum durch die Lehre. Und daher kommt der ganze Zusammenhang mit dem Lehren von Frauen und Männern in der Gemeinde. Hier wiederum geht es nicht um die Fähigkeit, um die Lehrbegabung der Frauen, um Verständnis der Frauen. Nein, manchmal oder ganz oft habe ich eben der Eindruck, dass die Frauen viel schneller zu einem tieferen Verständnis des Geheimnisses Gottes gelangen als die Männer. Aber hier geht es nicht um die Fähigkeit. Hier ist wiederum, die Verantwortung ist des Mannes, das Wort Gottes, das anvertraute Wort Gottes, zu bewahren und es zu bezeugen. Das ist die Verantwortung. Leitung geschieht immer im Kontext des Wortes Gottes. Das heißt, die Verantwortung des Mannes ist, dass die Gemeinde anhand des Wortes Gottes angeleitet wird und die Prinzipien und den Willen Gottes nicht nur versteht, erkennt, sondern auch danach lebt. Also die Verantwortung des Mannes ist, das Wort Gottes zu lehren, den Willen Gottes zu erklären, zu offenbaren und danach zu sorgen und danach zu schauen, dass es bewahrt, dass es gelebt wird. Das ist im Wesentlichen die Verantwortung des Mannes in der Gemeinde. Drittens bedeutet es aber nicht, dass Frauen nicht lehren können, geschweige denn auch nicht lehren dürfen. Nein, nein, das Neue Testament ist auch sehr klar. Die Frauen dürfen lehren, auch dürfen in der Gemeinde lehren. So nennt das Neue Testament die Frauen sogar als Lehrerin des Guten. Zum Beispiel in Titus Kapitel 2, Vers 3 bis 5 sagt Paulus, dass die Frauen, die alten Frauen, eben Lehrerin des Guten sein sollen. Nur auf den Kontext müssen wir da achten, denn der Kontext, in dem die Frauen den Willen Gottes offenbaren und lehren und anleiten, sagt uns das Wort Gottes im Titusbrief Kapitel 2, sollte bei den jungen Frauen sein. Das ist auf die jungen Frauen begrenzt. In 1. Timotheus Kapitel 2, Verse 9 bis 15 wird uns ein weiterer Kontext gegeben, in dem die Frauen ihre Lehrbegabung oder Lehrverantwortung, Leitung wahrnehmen müssen, und da ist der Kontext der Kinder. Dazu werde ich die Exkurse oder die Predigten unten verlinken, indem ich diese Dinge im Einzelnen erkläre und auslege. Aber das ist im Wesentlichen der Kontext. Der Kontext ist nicht die Versammlung, der Kontext ist nicht die Gemeinde, sondern der Kontext ist das Haus, das eigene Haus. Und da merken wir schon, in welche Richtung das auch mit den Hauskreisen geht. So, das ist ein Beispiel ist das Ehepaar, mir fällt mir jetzt den beiden Namen nicht ein, die Paulus angenommen haben, Apostelgeschichte 19. Auf jeden Fall, da ist ein Ehepaar, der ist mit dem Paulus unterwegs, weil die Namen werdet ihr dann in Apostelgeschichte 19 nachlesen, sich bei dir angenommen haben. Und das sind die auch mit dem Apollos, unterwegs waren, die Apollos nach Korinth gesandt haben. Dieses Ehepaar haben die Apollos in der Synagoge kennengelernt und gemerkt, dass er in bestimmten Dingen bezüglich der Erkenntnis des Evangeliums noch da ein bisschen Defizit hatte. Und Aquila und Priscilla, jetzt habe ich sie. Und die Priscilla, die Frau, wird damit explizit erwähnt, dass sie Apollos unterwiesen haben und ihn belehrt haben und tiefer in das Geheimnis des Christus hineingenommen haben. Aber dort wird deutlich, die haben das nicht im Kontext der Versammlung der Gemeinde getan, beziehungsweise der Synagoge getan, sondern sie haben das im Kontext des Hauses getan. Sie nahmen ihn zu sich nach Hause und unterwiesen ihn, beide in Christus. Und das ist ein anderer Kontext. Und das ist jetzt der nächste Punkt für mich und sehr, sehr wichtiger Punkt. Liebe Freunde, Hauskreise sind keine Gemeinde. Auch Missionen sind keine Gemeinde. Schulen sind keine Gemeinde. Das sind keine Gemeinden. Und da müssen wir auch prüfen und auch gut und weise damit umgehen, was Leitung und Verantwortung anbetrifft. Hauskreise sind keine Gemeinde. Das ist etwas, was ich euch sehr deutlich machen möchte. Warum sind Hauskreise keine Gemeinden? Ihnen fehlen die Strukturen, die Verantwortlichkeiten und die Mechanismen einer Ortsgemeinde. Hauskreise weisen diese Elemente nicht auf. Das, was die Gemeinde ausmacht, was die Gemeinde definiert, das gibt es nicht in den Hauskreisen, genauso wie in den Schulen oder so auch nicht in Missionsgesellschaften. Hauskreise sind das nicht. Ganz, ganz wichtig. Aber Hauskreise sollen Gemeinden werden oder andersrum, aus Hauskreisen sollen Gemeinden entstehen. Und wann kann das passieren? Wie wird das passieren? Wenn Hauskreise die Form von Gemeinden annehmen. Als Paulus auf seinen Missionsreisen unterwegs war, kamen ganze Häuser zum Glauben. Das waren dann sozusagen Hauskreise. Familien kamen zum Glauben. Und was war die Aufgabe von Titus? Was war die Aufgabe von Timotheus? Sie sollten all diese Gemeinden besuchen und was tun? In ihnen Älteste einsetzen. Das war die Aufgabe. Und in dem Moment, wo sie die Verantwortlichkeit geklärt haben, wo sie die Verantwortung übergeben haben und solche eingesetzt haben nach der Schrift, die diese Verantwortung wahrnehmen sollten, ab diesem Moment wurden aus Hauskreisen wurden Gemeinden. Dieser ist der notwendige Schritt, dass aus Hauskreisen Gemeinden werden, wenn die Verantwortung geklärt wird, wenn Leitung übergeben wird. Und warum? Damit dieser Ort oder diese Hauskreisen das Bild oder ein Schatten des Evangeliums von Jesus Christus und der Gemeinde widerspiegeln. Als nächstes, fünftens. Was ist aber mit dieser Stelle Römer 16, 1 bis 1. Timotheus und 1. Timotheus 3, Vers 11? Wird da nicht die Schwester Phoebe dann als Diakonin bezeichnet, in gleicher Weise wie in Timotheus? Dazu ein paar kurze Anmerkungen. Das Wort, das wir dort haben, in Römer 16, Vers 1, das Wort, das Paulus hier benutzt, in einer femininen Form, also in einer weiblichen Form, Diakonin, dieses Wort beschreibt erstmal grundsätzlich kein Amt. Es beschreibt auch keine Leitung. Es beschreibt keine Verantwortung. Mit dem Wort Diakon ist damit das alles nicht verknüpft. Das hat nichts eben mit der Leitungsfunktion an der Gemeinde zu tun. Die Bedeutung ist erstmal ganz einfach. Diakon, das griechische Wort, wird übersetzt mit dienen und bedienen. Man kann es so übersetzen, an den Tischen dienen. Das ist erstmal, was hinter dem Wort des Diakons steckt. Jesus sagt zum Beispiel in Matthäus 28, dass er nicht gekommen ist, um bedient zu werden, sondern selbst zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Das ist das gleiche Wort. Ich bin gekommen, um zu dienen, nicht bedient zu werden. Das gleiche Wort wird verwendet in der Geschichte von Martha und Maria. Martha diente Jesus, Maria saß zu seinen Füßen. Das ist das gleiche Wort. Sie besorgte all das, dass in diesem Haus, in diesem Kontext Jesus und die Gäste zu essen bekamen. Maria aber wollte Jesus zuhören. Dieses Wort des Dienens ist genau das gleiche, was im Zusammenhang auch mit der Schwester Phoebe verwendet wird. Wenn dagegen Paulus von Diakonen spricht, die Leitung und die Ältesten entlasten sollen in ihrem Dienst, dann verwendet das in diesem Kontext da und redet explizit von Männern. Und das möchte ich euch da kurz zeigen und darauf kurz hinweisen. Schaut mal in 1. Timotheus Kapitel 3, wenn es darum geht, um die Diakone und Älteste. Er spricht, das Wort ist gewiss, wenn jemand einen Aufseher Dienst trachtet, also Aufseher, Vorstehen, Leitungsdienst trachtet, er begehrt ein schönes Werk. Der Aufseher nun muss untadelig sein, Mann einer Frau, und ich brauche da gar nicht weiterlesen. Er beginnt und sagt, einer, der vorsteht, einer, der die Leitungsfunktion in der Gemeinde einnimmt, und Timotheus musste so in den Hauskreisen Männer einsetzen, und jetzt kommt so ein Katalog sozusagen, also eine Liste, Kriterienliste, in welchem Kontext das geschehen soll. Und wenn er jetzt also darüber redet, dann beginnt und sagt, es muss ein Mann eine Frau sein. Und er schreibt nicht und nicht eine und eine Frau von einem Mann. Er spricht explizit von einem Mann, der nur eine Frau haben soll. In dem Sinne, sein Herz soll nur an einer Frau hängen. Das ist jetzt aber nicht das Thema. Hier geht es um sexuelle Reinheit. Aber trotzdem, er redet von einem Mann. Und alles, was kommt, die Beschreibung, das ist immer dann maskulin. Er redet immer von einem Mann. Er redet hier nicht in einem Neutrum oder in einem Wechsel von Frau und Mann. Das macht er nicht. Das Gleiche, schaut mal, wenn er jetzt aber von Diakonen spricht, ab Vers 8 sagt er, ebenso die Diener, die Diakone, und dann kommt auch eine Liste, was sie auch eben sein sollen. Also sie sollen in gleicher Weise bestimmte Kriterien aufbringen, die Diakone. Er redet jetzt nicht von Ältesten, er redet jetzt nicht von Vorstehen, sondern von Diakonen, die den Ältesten zur Seite stehen und ihnen helfen sollen. Und dann sagt er in Vers 11, ebenso sollen die Frauen ehrbar sein, nicht verleumderisch, nüchtern, treu in allem. Und jetzt, da wird diskutiert, geht es jetzt um die Frauen der Diakone, dass sie ehrbar sein sollen? Das ist eine Möglichkeit, dass eben die Frauen von den Diakonen ehrbar sein sollen. Oder geht es darum, dass eben auch Frauen Diakonen sein sollen und dann aber ehrbar sein? Beides kann stimmen. Und ich sage, ja, es gibt Frauen nach Römer 16, Vers 1, die eben Diakoninnen sind. Das heißt, sie tun einen Dienst, sie dienen an den Tischen, um das zu sagen. Und da geht es jetzt nicht nur ums Essen, sondern sie dienen, die dienen der Gemeinde. Schaut mal, Vers 12 heißt es, die Diener, und jetzt wieder maskulin, die Diener seien jeweils Mann einer Frau. Das heißt, wenn Paulus jetzt wieder auf die Diener zu sprechen kommt, auf die Diakone, dann redet er wieder und sagt, die sollen Männer sein und Mann einer Frau. In gleicher Weise, wie die ältesten Männer sein sollen, sollen in diesem Kontext, in dieser Liste, die Diakone auch Männer sein. Und warum? Weil diese Männer, von denen hier die Rede ist, sie sollen nicht nur die Ältesten unterstützen, sie sollten sich im Dienst bewähren, weil sie später dazu angeleitet werden sollen, später selbst die Verantwortung in der Gemeinde übernehmen. So waren die ersten Diakone in Apostelgeschichte 6, sagen die Apostel explizit, sucht euch Männer voll des Geistes. Nicht sucht euch Frauen oder sonst, sucht euch Männer voll des Geistes. Und es werden dann 7 Diakone eingesetzt. Und einige davon sind gewaltige Lehrer des Evangeliums, Stephanus, Philippus, wir kennen die. Warum? Aus den Diakonen durch ihre Bewährung und durch das Lernen mit den Ältesten und bei den Ältesten soll später dann die fähigen Ältesten und Leiter der Gemeinde werden. Als letztes und zum Schluss dazu. Was ich euch sage ist, es ist nicht zeitgemäß. Absolut richtig. Es ist heute verpönt, absolut richtig, ja, aber es ist gottgemäß. Es ist nicht zeitgemäß, es ist nicht unserer Kultur gemäß, aber es ist gottgemäß und es ist der gesunden Lehre gemäß. Und unsere Aufgabe als Gemeinde, die Säule und die Grundfeste der Wahrheit sein soll, die den Willen Gottes widerspiegeln und ihn verherrlichen, so wie im Himmel soll auch auf der Erde in der Gemeinde der Wille Gottes gelebt werden. Das ist unsere Aufgabe. Wenn wir diesen Willen Gottes leben, und das ist absolut der Wille Gottes, es hat nichts mit sozialen Strukturen, es hat nichts damit zu tun, dass wir den Menschen gefallen wollen, sondern wir wollen den Willen Gottes leben. Das wird uns Anfeindungen bringen, ja, Angriffe bringen, Vorwürfe, Verleumdungen und sogar vielleicht sogar Verfolgungen, weil wir eben nicht uns mit der Welt anpassen, weil wir nicht ja in dieser Welt relevant leben. Die Aufgabe der Gemeinde ist nicht, den Zeitgeist zu kopieren und sozusagen die Welt zu gewinnen, indem wir ihre soziale Strukturen und ihren Zeitgeist übernehmen. Da, wo die Gemeinden das tun, verlästern sie die Wahrheit, verfälschen sie das Wort, sie leugnen das Wort und der Leuchter hört auf zu brennen. Der Leuchter hört auf zu brennen und Jesus sagt, wenn wir das tun, wird er den Leuchter wegrücken. Das heißt, diese Gemeinden haben keine Daseinsberechtigung in dieser Welt. Wir sind die Säulen und die Grundfeste der Wahrheit und das bezüglich auch der Schöpfungsordnung und des Zeugnisses, des Vorbildes auf Christus und sein Erlösungswerk. Und von daher möchte ich euch ermutigen, hier geht es nicht um uns und um unsere persönliche Meinung, hier geht es nicht um unseren Wert und unsere Stellung, hier geht es um Jesus Christus und das Vorbild auf ihn. Darum geht es. Es geht nicht um uns, nicht unser Wert. Es geht um Jesus und sein Wert. Wir lieben doch Jesus, oder? Wir lieben doch sehr, wir sind doch dankbar für die Erlösung. Und die Gemeinde sollte diese Erlösung und Christus und die Gemeinde widerspiegeln. Von daher hoffe ich, dass in dem Fall nicht so kurzes Video euch eine erste Spur gegeben hat. Und ja, ich hoffe, ihr könnt das in den nächsten Einheiten bzw. in den Verlinkungen vertiefen und diese Gedanken nachgehen. Macht's gut, ihr Lieben.